Ein Handwerker mit einer Mission. Deinen Handwerksbetrieb in VEB-Projekten zu profitabilisieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Der professionelle Bauablauf. Heutzutage sind Projekte massiv gestört. Architekten und Fachplaner machen alles falsch. Juristen vergiften Projekte. Sichere Argumentation in der VEB ist wichtiger denn je. Andreas Scheibe zeigt Chefs und Inhabern von Betrieben in VEB-Projekten Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit nachhaltig viel mehr Spaß und Sicherheit in Projekten realisieren kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Rechne das ab, was dir zusteht.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Der professionelle Bauablauf. Mein Name ist Andreas Scheibe und in der heutigen Folge sprechen wir in der VBA-Vorlesestunde über den Paragraphen 8. Es wird jetzt etwas formal, juristisch und langweilig, deswegen nehmen wir hier Tempo auf und gehen etwas oberflächlicher drüber, wie es bei anderen Paragraphen ist, denn der Paragraph 8 ist für uns Handwerker in der Regel nicht so relevant. Also, Paragraph 8 regelt in den Vergabeunterlagen Folgendes, bestehend aus, also den Inhalt, ja, interessiert uns nicht. Dann, das Anschreiben muss nach bla 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 bla. Der Auftraggeber hat anzugeben, ob Nebenangebote zulässig sind, ob Nebenangebote ausnahmsweise nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zulässig sind. Also, hier werden Regeln definiert, die der Auftraggeber beachten muss, dass er rein formal seine Vergabeunterlagen richtig aufbaut. Ne? Sollte er jetzt hier irgendwelche Probleme machen oder Dinge nicht hinkriegen, da kannst du halt nichts dran machen als Handwerker. Ne? Deswegen ist der Paragraph hier eher tatsächlich zur Nutzung der Auftraggeber gedacht, als dass er für uns hier irgendwie sinnvoll irgendwelche Potenziale hätte. So, spannend wird es im Paragraph 8a. Der hat nämlich mehrere Themen. Ne? Bürokratismus, ihr seht hier, Bürokratieaufbau, à la Chapeau. So, der Paragraph 8a beschäftigt sich mit allgemeinen, besonderen und zusätzlichen Vertragsbedingungen, also die AVBs, die BVBs und die ZVBs. Hochinteressant wird es bei einem Teil, deswegen recherchiere ich gerade mal, wo wir hinspringen müssen. Paragraph 8a Absatz 2 Nummer 1, die allgemeinen Vertragsbedingungen, also die AVBs, bleiben grundsätzlich unverändert. Sie können von Auftraggebern die ständigen Bauleistungen vergeben, für die bei ihnen allgemein gegebenen Verhältnisse durch zusätzliche Vertragsbedingungen, also ZVBs, ergänzt werden. Diese dürfen den AVBs nicht widersprechen. So. Das schafft keiner. Ja? Also wir kriegen so viele LVs und Vergabeunterlagen zu sehen, das ist alles Murks. Und die Auftraggeber verstehen und checken auch gar nicht, wie viel Relevanz da drin steckt. Denn wenn die jetzt versuchen, durch irgendwelche zusätzliche Vertragsbedingungen hier Dinge zu konkretisieren für sie, dann sind die sofort weg von der Vereinbarung der VOB als Ganzes und damit ist die komplette Inhaltsklauselkontrolle möglich für die ganzen unwirksamen Dinge, die in der VOB so enthalten sind. Ja? Also das ist schon crazy, was da versucht wird. Dann im Absatz 3 geht es dann um die ATVs, also die allgemeinen technischen Vertragsbedingungen, bleiben grundsätzlich unverändert. Sie können von Auftraggebern die ständige Bauleistung vergeben, für die bei ihnen allgemein gegebene Verhältnisse durch zusätzliche ZTVs, also zusätzliche technische Vertragsbedingungen, ergänzt werden. Für die Erfordernisse des Einzelfalls sind Ergänzungen und Änderungen in der Leistungsbeschreibung festzulegen. So, und da fängt das ganze Spielchen an. Der Architekt und Fachplaner, der denkt, er tut dem Auftraggeber was Gutes und sorgt dafür, dass die VOB nicht mehr als ganz vereinbart ist. Bumm, Schach, Matt. Das fliegt dem Auftraggeber komplett um die Ohren. Wenn du dich jetzt als Handwerker mal ein bisschen mit unwirksamen Dingen beschäftigst und unwirksamen Regelungen, dann ist die 300 Seiten Papier am Ende gar nichts mehr wert für den Auftraggeber und das ist dann schon hochinteressant für uns. Aber das bleibt ja als Insights bei uns hier. Stell dir mal vor, das würden die Auftraggeber draußen wissen, dann wären solche Probleme auch reduziert. Aber da, das ist halt Leistung, Knowledge und Strategie des Handwerks. Bleibt auch unter verschlossener Tür. So, dann gibt es im Absatz 4 noch ein paar Hinweise für den Auftraggeber. In den ZVBs, ne, oder in den BVBs soll, soweit erforderlich, folgende Punkte geregelt werden. A, Unterlagen. Also er muss jetzt hier angeben, welche Unterlagen gegebenenfalls der Handwerker bekommen soll. Ne? Verweis hier auf Paragraph 8b Absatz 3 und Paragraph 3 Absatz 5 und 6 VBB. Okay. So, weiter. B. Benutzung von Lager- und Arbeitsplätzen, Zufahrtswegen, Anschlussgleisen, Wasser- und Energieanschlüssen. Also hier geht es um so ein bisschen die Baustelleneinrichtung. Ne? Dann soll er Ausführungsfristen hier definieren, nach Paragraph 9 und nach Paragraph 5 VBB. Er muss die Haftung definieren, die Abnahme, Vertragsart und so weiter. So, und dann merkt man schon, hier möchte die VBA, dass gerne natürlich der Auftragnehmer konkrete Kalkulationsgrundlagen und Steckenpferde hat, damit auch ein Preis kalkulierbar wird. Das ist so der Hintergrund, warum der Auftraggeber hier verpflichtet wird, diese Dinge zu konkretisieren. So. Ja, das ist so das im Wesentlichen. Ne? So, dann gibt es im 8b, Paragraph 8b, noch sowas wie Kostenregelung. Das ist halt früher interessant gewesen, ne? Paragraph 8b, Absatz 1, Nummer 1, bei öffentlicher Ausschreibung kann eine Erstattung der Kosten für die Vervielfältigung der Leistungsbeschreibung und der anderen Unterlagen sowie für die Kosten der postalischen Versendung verlangt werden. Ja, okay. Ne? Wen betrifft das? Vielleicht ein Planer, vielleicht ein Architekt, der so einen Kram wegschickt, ne? Wenn der Auftraggeber es nicht selbst macht. Heutzutage ist alles digital, von daher ist der Part hier in der Regel ziemlich veraltet. Zur Vertrauensregelung findet sich hier nichts mehr groß. Aber es gibt noch hier den Absatz 3. Der Auftraggeber darf Angebotsunterlagen und die in den Angeboten enthaltenen eigenen Vorschläge eines Bieters nur für die Prüfung und Wertung der Angebote verwenden. Eine darüber hinausgehende Verwendung bedarf der vorherigen schriftlichen Vereinbarung. So, Vereinbarung bedeutet, ne, wenn ihr ein Nebenangebot abgebt mit einer natürlich viel besseren Lösung und der will das später nutzen, ne, auch wenn er dich nicht beauftragt, dann bedarf es dafür eine schriftliche Vereinbarung. So, was ist Teil einer Vereinbarung? Die Freigabe von euch und natürlich eine mögliche Entschädigungssumme, die man da vereinbaren kann, ne, und sollte. So, und dann noch 4, Absatz 4, sollen Streitigkeiten aus dem Vertrag unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs im schiedsrichterlichen Verfahren ausgetragen werden, so ist es ein besonderer, nur das Schiedsverfahren betreffender Urkunde zu vereinbaren, soweit nicht, bla bla bla, ZPO, auch eine andere Form der Vereinbarung zulässt. Ja. Jo, Streitigkeiten aus dem Vertrag unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs, in der Praxis auch kaum anzutreffen, für uns Handwerker auch nicht praxisrelevant. So, jetzt wird es aber spannend im Paragraph 9. Im Paragraph 9 geht es nämlich über Ausführungsfristen, Einzelfristen und Verzug. So, gehen wir mal rein. Wir zitieren erst und dann sezieren wir. Paragraph 9, Absatz 1, Nummer 1. Die Ausführungsfristen sind ausreichend zu bemessen. Jahreszeit, Arbeitsbedingungen und etwaige besondere Schwierigkeiten sind zu berücksichtigen. Für die Bauvorbereitung ist dem Auftragnehmer genügend Zeit zu gewähren. Was heißt das? Also, Dispositionsrecht. Hier soll der Planer und Architekt und Auftraggeber uns Handwerkern angemessen Zeit zur Disposition geben. So, ihr kennt die Thematik, wenn ihr jetzt ein produzierendes Gewerbe seid, habt ihr erstmal den Zweiteilungsausschluss, Fertigung und Montage. So, überlegt mal bitte, Schreiner, Tischler, Fensterbauer und so weiter, wie oft ihr das Problem draußen habt, dass der Architekt überhaupt gar keinen von diesem Gebrauch, von diesem Werkzeug, von dieser Pflicht überhaupt keinen Gebrauch macht, denn der Architekt vergisst ja regelmäßig bei den ganzen Vertragsfristen und bei den ganzen Bauzeitterminen eure Fertigungsprozesse zu berücksichtigen. Also Arbeitsvorlauf, Ausführungsplanung, Prüfung, Werkplanung erstellen, Bestellzeiten. Das sind ja teilweise 16, 15, 18, 20 Wochen, die im Vorfeld sind, bevor man überhaupt irgendwas produzieren und dann noch später ausführen kann. Und hier ja, begeht der Auftraggeber in der Regel dann wieder auch sehr viele Pflichtverletzungen, denn hier ist ja ein Imperativ drin, ne, dass die Ausführungsfrist ausreichend zu bemessen ist. Und das für die Bauvorbereitung, und das ist das nämlich, Werkplanung erstellen, Ausführungsplanung des Architekten prüfen, Material bestellen, Fertigung aufbereiten und so weiter, genügend Zeit zu gewähren. So, jetzt 2, außergewöhnlich kurze Fristen sind nur bei besonderer Dringlichkeit vorzusehen. Ja? Besondere Dringlichkeit kaum zu dokumentieren und kaum zu begründen für den Auftraggeber. Soll vereinbart werden, dass mit der Ausführung erst nach Aufforderung zu beginnen ist, Verweis auf § 5 Absatz 2 VBB, so muss die Frist, innerhalb derer die Aufforderung ausgesprochen werden kann, unter billiger Berücksichtigung der für die Ausführung maßgebenden Verhältnisse zumutbar sein. Sie ist in den Vergabeunterlagen festzulegen. So, also hier ist der erste Verweis, ne? Wenn jemand sagen will, ja, ich will deine Leistung später abrufen, ich weiß noch nicht wann, ne? Weil ich noch nicht weiß, wie weit die mit der Planung sind. nächste Pflichtverletzung. Dann steht hier drin, dass es eben zumutbar sein muss. Ja? Und Zumutbarkeit ist ja hier überhaupt nicht definiert. Ne? In der Rechtsprechung gab es mehrere Konkretisierungen dazu. Also Fakt ist eins, ein Auftraggeber kann ich nicht ein halbes Jahr lang hinschieben und dann sagen, ich möchte dich gerne in 8 Monaten abrufen. Ne? Das geht nicht, das hat seine maximalen Grenzen. Muss man im Einzelfall sich anschauen, aber die sind deutlich früher als ein halbes Jahr. Ja, ist halt auch so ein bisschen Kontext zu dem, zur Aufbürgung des ungewöhnlichen Wagnisses. Das haben wir ja schon an anderer Stelle gehört, das geht nicht. Und das ist hier nochmal eine Konkretisierung im Bereich der Vertragsfristen. Ja. Absatz 2 Nummer 1. Wenn es ein erhebliches Interesse des Auftraggebers erfordert, sind Einzelfristen für in sich abgeschlossene Teile der Leistung zu bestimmen. Zweitens, wird ein Bauzeitenplan aufgestellt, damit die Leistungen aller Unternehmer sicher ineinander greifen. Sie sollen nur die für den Fortgang der Gesamtarbeit besonderen wichtigen Einzelfristen als vertragsverbindliche Fristen bezeichnet werden. Also, hochinteressant und lächerlicher Punkt. Sezieren wir mal die Nummer 1. Wenn ein erhebliches Interesse des Auftraggebers erfordert, sind Einzelfristen zu bestimmen. Erhebliches Interesse des Auftraggebers. Was könnte das sein? Also, wenn man eine Schule hat, ne, und man muss den Schulbetrieb sicherstellen, ist das natürlich ein erhebliches Interesse. Ne, da kann man auch Einzelfristen definieren. So, sie sind zu bestimmen. Wie bestimmt ein öffentlicher Auftraggeber Einzelfristen, indem er im Vorfeld von seinem Architekten einen vollständig koordinierten, mit allen Fachbeteiligten abgestimmten realistischen Bauzeitenplan nach den Planungstiefen der VDI-Richtlinie erstellt hat, ne, in Klammern, kriegt kein Architekt hin, weil der nie auf der Baustelle selber gearbeitet hat. Und deshalb ist die Bestimmung solcher Einzelfristen in der Regel völlig absurd und aus der Theorie gegriffen und hat nichts mit den Realitäten auf der Baustelle zu tun. Das heißt im Umkehrschluss für euch, wenn ihr Einzelfristen in Verträgen drin habt, sind das massive erhebliche Nachtragspotenziale wegen Zeitverzug des Auftraggebers. So, Nummer 2. Wird ein Bauzeitenplan erstellt? Ne? Warum sollte er nicht erstellt werden? Ist natürlich eine Leistungsphase 5 des Auftraggebers zuzuschreiben, sprich also Teil der Ausführungsplanung, ne? Also wird ein Bauzeitenplan aufgestellt. Hier merkst du schon, dass der Ersteller der VBA hier überhaupt keinen fachlichen Zusammenhang kennt, dass ein Bauzeitenplan natürlich Teil von § 3 Absatz 1 VOB ist, der als Pflicht und Obliegenheit zu bringen ist. Ja? So. So soll nur der für den Fortgang der Gesamtarbeit besonders wichtigen Einzelfristen als vertragsverbindliche Fristen bezeichnet werden. Ja. Ja. Macht auch irgendwie Sinn, ne? Macht ja keinen Sinn, jetzt jeden Tag irgendeine Einzelfrist zu vereinbaren. Das hilft am Ende keinen. Aber hier auf die Gesamtarbeit in Summe, auf das Gesamtprojekt, auf den Gesamterfolg des Projektes abzustellen, die ineinandergreifenden Schnittstellen sind damit gemeint und damit wieder Ausdruck der unfassbar intensiven, detaillierten Koordinationsleistung des Architekten, ne? Dem er nie nachkommt. Ja. So, ist Absatz 3 ist für die Einhaltung von Ausführungsfristen die Übergabe von Zeichnungen oder anderen Unterlagen wichtig. So soll hierfür ebenfalls eine Frist festgelegt werden. Komisch, dass ein öffentlicher Auftraggeber das nie macht, ne? Dass er sagt, okay, hier, lieber Auftraggeber, du kriegst 20 Tage später meine Ausführungsplanung, ich hätte gerne 14 Tage später deine Montageplanung, ne? Müssten die ja machen. Also das hier ist ein Punkt, kann man wunderbar rügen, ne, in den Vergabeunterlagen, weil wenn das nicht definiert ist, hat der Auftraggeber hier eben nach § 9 Absatz 3 ein Ding nicht erfüllt. Ne? So, und das ist auch hier ein Imperativ. Ne, das ist eine Kannbestimmung, so soll hierfür. Okay, ist eine optionale. Deswegen funktioniert es auch draußen nicht. Ne? Aber was sollen sie da auch machen? Wenn sie keine Planung haben, können sie es ja nicht festlegen. Absatz 4. Der Auftraggeber darf in den Vertragsunterlagen eine Pauschalierung des Verzugsschadens vorsehen. Sie soll 5% der Auftragssumme nicht überschreiten. Der Nachweis eines geringeren Schadens ist zuzulassen. Ja. Ja. Ne, Vertragsstrafenregelung in Deutschland seit Jahren nicht mehr möglich für Auftraggeber, weil die einfach massiv selber ihre Pflichten massiv verletzen. Und das unverschuldet oder teilweise sogar bewusst und verschuldet. Deswegen, Vertragsstrafen sind für uns Handwerker eigentlich nie das Problem. Schon seit Corona nicht mehr einen einzigen Fall erlebt. Und wir haben wirklich dutzende Fälle hier jeden Tag. Ja, das waren mal so ein paar Themen, mal kurz und quick und dirty durchgereitet. Jetzt wird es ein bisschen formaler. Ich überspringe dann die Sachen. Dann, wenn es interessant und relevanter wird für uns Handwerker, da gehen wir dann wieder detaillierter rein. Das soll es mal zunächst von mir hier gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt www.vob.de/termin und buche dir einen Termin. In diesem 30-minütigen, unverbindlichen Erstgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie du für die Klarheit und Transparenz vor Beginn der Ausführung sorgst und wie du in gestörten Bauprojekten das vergütet bekommst, was dir zusteht. Vergiss eine Sache bitte nicht. Deine Projekte verbessern sich nicht von alleine. Du brauchst einen Trainer, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen und Dokumente du erstellen sollst und welche nicht. Wir haben Betriebe in ganz Deutschland und allen Gewerken in kleinen und Megaprojekten dabei geholfen, ihren Handwerksbetrieb wieder auf Augenhöhe zurückzubringen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann sichere dir jetzt einen Termin unter www.vob.de/termin.